Den?
Die, die ich heute nicht sehe, die habe ich gestern Abend gesehen, hätte ich fast gesagt. Gestern noch ein bisschen auf dem Geburtstag bei Elke. Ganz zu Beginn dachte ich schon, die kommen alle nicht, außer. Aber jetzt hat sich der Raum doch noch ein bisschen gefüllt und das ist schön. Ist besser, als wenn wir nur zu dritt wären. Ne? Ja, ich will mal beten, bevor ich weiterrede. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt etwas von dir erwarten dürfen, Herr, und dass du uns heute Morgen was zu sagen hast. Jedem Einzelnen von uns, Herr, und du weißt, was wir brauchen. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt auch, was du willst, Herr, dass wir nach Möglichkeit bekommen, was wir brauchen, Herr. Nicht, was wir meinen zu brauchen, sondern das, was du für uns vorgesehen hast, was gut und richtig ist für unser Leben und was gut und richtig ist für heute Morgen, dass wir das hören und das erkennen. Amen. Ja, Hella, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Ich kann nicht mehr so weit gucken. Hallo, Hella. Das hat mich doch heute Morgen schon ein bisschen angestupst. Ne? Ich bin wie so ein Meteorit, der auf die Erde zufliegt. Ne? Und du kommst einmal so, bumm, und stößt mich an. Ne? Jetzt muss ich mich ein bisschen sammeln. Kennt ihr das? Jetzt muss ich meine Gedanken wieder, muss ich mir entscheiden, was ich damit mache mit den Eindrücken, die ich jetzt habe, von dem, was du gesagt hast. Geht euch das auch so, dass Dinge, ihr seid mit irgendwas befasst den Tag über und plötzlich kommt irgendwas von der Seite, ne? Irgendwas auf, und dann ist alles vorbei. Machst du keine Steuererklärung mehr weiter, sondern spielst draußen Fußball plötzlich. Ne? So. Aber ganz so ist es nicht. Ich hatte schon einen kleinen Impuls bekommen heute Morgen, wo ich einen Schwerpunkt legen sollte. Ich wollte ja über den Text von letzter Woche nochmal weiterreden. War ich auch darauf eingestellt. Aber während ich mich damit befasste, ist mir ein Vers aus diesem Text ganz neu. Also ich habe den in der Bibel gesucht nachher, ne? Woanders, weil ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, dass der hier drin steht. Ich hatte den Text noch gar nicht ganz durchgelesen. Hier steht er drin, und zwar ging es ja letzte Woche um das Sorgen und darum, womit wir uns gedanklich beschäftigen. Ich sprach davon, dass ich gesagt habe, wir können uns Sorgen machen über Dinge in der Zukunft, die wir gar nicht ändern können, das wäre Sorgen. Ja? Oder ich habe davon gesprochen, dass ich gut bin im Rückwärtssorgen. Das heißt, ich mache mir auch Sorgen über Dinge, die schon lange vorbei sind und die gar nicht mehr zu ändern sind. Also es geht bei der Frage, wenn Jesus darüber redet, dass er sagt, sorgt euch nicht über die Zukunft, ne, dann meint er damit, das ist deutlich geworden, er meint damit, dass wir uns nicht um irgendwas Gedanken machen sollen, was wir gar nicht beeinflussen können. Ne? Also so wie die Vögel und die Blumen, die nehmen das so, wie es kommt und die Vögel picken halt das auf, was da ist, aber sie können die Zukunft nicht ändern. Ne? Der Vogel hat gar keinen Einfluss darauf, ob es regnet oder nicht, sondern der sammelt halt das ein, was Gott ihm zukommen lässt. Und das ist bei uns auch so. Jesus sagt, das ist gar nicht so viel anders bei euch. Er spricht dann in der Folge noch davon, dass er sagt, wer von euch, also wir sind hier bei dem Text, ja, ihr wisst schon, Matthäus 6, ne? Ab Vers 25 bis 34. Dann spricht er also dann, nachdem er gesagt hat, Gott versorgt auch die Vögel und die Lilien, kleidet er so toll, da wird deutlich, Gott ist auch uns zugewandt. Unser himmlischer Vater sorgt für Vögel und Tiere und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, Mann, selbstverständlich, wenn er doch schon für die Vögel sorgt, euer himmlischer Vater, dann wird er doch auch für euch sorgen. Dann sagt er in der Folge, allerdings, ne, zum Thema Sorgen, niemand von euch, also es ist nicht garantiert, dass im Leben alles gut verläuft, Karl. Ne? Man kann auch mal lang hinschlagen. Ne? Nicht nur jetzt so körperlich, sondern das passiert einem ja. Je länger man lebt, desto öfter erlebt man, dass das was schief geht. Ist das richtig, was ich... Ist so, ne? Hört auch nicht auf, kommt dann immer mal wieder. Und Jesus sagt dazu etwas. Er sagt, wer von euch kann euch sein Leben auch nur um eine Handbreite, ne? oder eine Elle, heißt es da, ich weiß nicht genau, ich will es jetzt nicht lesen nochmal, auch nur so ein Stück länger machen. Das könnt ihr doch gar nicht beeinflussen. Will er uns damit Angst machen? Nee, ne? Als ich ganz, ganz klein war noch, das Erste, woran ich mich erinnere in meinem Leben, habe ich hier schon öfter erzählt, ich rede gerne von mir, ich habe in einem Zimmer geschlafen, das war ein Schlafzimmer, so Nachkriegsflüchtlingsschlafzimmer. Meine Eltern schliefen in einem Bett, das Bett stand so an der Wand. Meine Schwestern schliefen im Fußende an Fußende im anderen Bett. Ne? Und ich hatte ein Kinderbett so davor, wo die beiden zusammenstießen, so ein weißes Holzkinderbett. Darin schlief ich und es gab in dieser Wohnung einen Ofen. Ne? So, zum Heizen, in diesem Zimmer, ne? In diesem Schlafzimmer. Warum erzähle ich das, damit ihr ungefähr wisst, wie die Situation war? Ulrich war vielleicht 3, vielleicht 4 Jahre alt, ich denke eher 3. Und meine Schwester Renate, kennen die meisten von euch, steht an meinem Bett. Der Ofen, erinnere ich mich noch, an dem habe ich gelernt, dass, was heiß bedeutet. Ne? Wenn einer sagt, fass das nicht an, dann lass es auch bitte. Ne? Hat Ulrich gelernt, bis heute nicht vergessen. Aber was ich eigentlich, die erste Erinnerung in meinem Leben, ich will nicht lügen, ich glaube, es ist die erste Erinnerung, ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Schwester steht an meinem Bett und sie singt etwas, habe ich schon mal erzählt. Ne? Da singt sie, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Da habe ich in diesem zarten Alter verstanden, es könnte sein, dass ich nicht wieder geweckt werde. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Deswegen brauchte ich diesen Bibeltext nicht. Ne? Jesus musste mir das gar nicht sagen. Ich entscheide nicht, ob mein Leben noch 3 oder 30 Jahre weitergeht. Wenn Gott es will, werde ich auch 120. Oder ich werde kein Jahr mehr leben. Ne? So, und das ist eine Lebensrealität, die Jesus hier anspricht. Er sagt, auch das wird durch Sorgen nicht besser. Ne? Es wird nicht länger, dein Leben wird nicht länger werden dadurch, dass du dir Sorgen darüber machst, ob du früh oder später sterben wirst oder was auch immer auf dich zukommt. Also dieser Gott, der die Vögel kleidet und von dem Gott sagt, euer himmlischer Vater, dieser Gott ist derjenige, der als einziger Macht über Leben und Tod hat. Letztendlich. Das gehört dazu. Also Sorgen machen lohnt sich auch in der Hinsicht nicht. Aber dann sagt Jesus etwas, was die Sache wieder so ein bisschen, was uns aus dieser Sackgasse rausholt, dass wir gar keinen Einfluss haben. Er sagt, ist denn, Moment, nur eben gucken, wo das ist. Wo sagt er das denn? Also er sagt jedenfalls, ist denn das Leben, ne? Nicht mehr, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ist denn das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Das menschliche Leben hat nicht nur einen Anfang und ein Ende auf dieser Welt. Das menschliche Leben hat auch eine Qualität. Ne? Unser Leben hat eine Qualität. Hat dein Leben eine Qualität? Hat irgendeine Qualität, hat jedes Leben. Ne? So wie jedes T-Shirt, was ich kaufe, hat eine Qualität. Es gibt eins, das wäschst du einmal, kannst es wegschmeißen. Und es gibt T-Shirts, die kannst du 100-mal waschen. Die haben halt eine bessere Qualität. Ne? Okay. Ist das so? Qualität sagt uns was. Ne? Und unser Leben hat nicht nur eine Dauer, sondern es hat auch eine Qualität. Es gibt Menschen, die sagen, oder die erklären das, sich das so, die sagen, es gibt ja bei Gott gar kein Gott. Für Gott gibt es keine Zeit, ist das richtig? Also Gott ist nicht in der Zeit gefangen, sondern Gott hat die Zeit geschaffen. Für Gott gibt es diesen Anfang und das Ende nicht. Mein Leben fängt an und mein Leben hört auf, gefühlt. Ah, und es hat eine bestimmte Qualität. Vielleicht muss ich mich quälen, vielleicht habe ich eine tolle Zeit, aber es hat eine Qualität. Und Jesus sagt, dass diese Qualität in unserem Leben mehr sein sollte als Kleidung und Nahrung und was wir sonst noch so haben. Ne? Diese Qualität unser Leben kann eine ewige Qualität haben. Es gibt etwas, wo Jesus davon redet, dass er sagt, sammelt euch doch Schätze im Himmel, ne? Das ist eine ewige Qualität. Nicht nur Klamotten, die von Rost und Motten gefressen werden. Habt ihr Klamotten, die von Motten gefressen werden? Habt ihr sowas noch? Also wenn du zu vieles hast. Genau, ich kenne meine Pappenheimer. Also wer den Hang hat, gerne Dinge aufzuheben, auch Kleidung, zum Beispiel noch ein Minirock von 1976 oder so. Aber der ist aus Plastik, da gehen die Motten nicht ran. Ne? Also, ich liebe es, Sachen aufzuheben. Monika auch und ich weiß, ein paar andere von uns auch. Aber ab und zu muss mal was weg. Und da kann es dir passieren, dass wirklich mal irgendwo eine Motte was gefressen hat. Ich meine, bei uns schaffen die das ja nicht, einen ganzen Schrank kalt zu fressen. Aber du findest dann plötzlich irgendwo so ein Loch, wo du denkst, oh weia, die gibt's noch, ne? Motten gibt es noch. Deswegen gibt's auch im Supermarkt immer noch Motten. Kugeln, Mottenpulver und so Holzdinger, die auch helfen sollen. Also Motten und Rost, alles das, was vergeht, ne? Dinge, die wir neu kaufen, die dann innerhalb Kürze, weißt du, da willst du eine alte Waschmaschine, willst du die Waschmaschine verkaufen oder willst du dir eine kaufen? Wir kaufen gerne gebrauchte Waschmaschinen. Da kommst du, da sagt er, ja, der ist diesmal, die ist 4 Jahre alt. Das meint er ernst. Die ist aber in Wirklichkeit 14 oder wenn es dicke kommt, schon 24 Jahre alt. Ne? Weil die sieht immer noch so äußerlich erstmal ganz gut aus. Und, aber es sind Dinge, die vergänglich sind, versteht ihr? Das sind Dinge, die hier auf dieser Welt, im ersten Moment kommt uns das alles ewig vor. Wenn wir einen Menschen, einen jungen Menschen sehen, das fällt mir jetzt im Alter immer mehr auf, wenn ich einen jungen Menschen sehe, dann denke ich, wow, wow. Ne? Die Wahrheit ist, jeder von uns vergeht. Und alle Dinge, die wir um uns herum haben, die vergehen. Da müssen wir uns gar nicht, das müssen wir gar nicht so dramatisieren oder das muss auch gar, ja, das ist nicht, ist dramatisch, aber das ist, wir kennen das, wir sehen das um uns drum herum. Und es gibt viele Dinge in unserem Leben und da sagt Jesus, ist denn dein Leben nicht mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Was heißt das, wenn der Leib mehr ist als die Kleidung? Dieser Leib, mit dem wir hier rumlaufen, ne? Das, der ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und dieser Leib drückt unser Innerstes aus. Das drückt uns als ganzen Menschen aus. Wir sind viel mehr als nur etwas, als ein Kleiderständer. In uns drin gibt es ewiges Leben, wenn der Geist Gottes uns, wenn wir von Neuem geboren sind aus dem Geist Gottes, wenn Gott uns berührt hat, dann ist in uns ewiges Leben, in unserem Körper im Moment, ist das da drin. Und es wird, wenn wir sterben, nicht weg sein, sondern wir werden in den Himmel gehen. Also, unser Körper ist zu mehr gut, als nur Klamotten zu tragen. Und wenn die noch so schick sind. Ich mag es, wenn Menschen sich irgendwie auf irgendeine Art nach ihrer Vorstellung schick anziehen, also zum Ausdruck bringen, das bin ich. Früher gab es die Hippies, ne? Ihr erinnert euch, das fand ich schick. Zerrissene Jeans, indische Hemden, kennt ihr noch? Gab's noch? Gibt's noch, ne? Das fand ich schick. Und andere, die hatten gerne einen Anzug und Dings, die fanden das schick. Aber jeder wollte damit zeigen, nach außen zeigen, guck mal, ne? Ich bin doch wer, ich bin doch jemand. Und Jesus sagt, viel mehr als ein Kleiderständer ist der Leib. Das Leben ist mehr als das, was wir so, was man sich so vorstellt. Essen, trinken, arbeiten, Haus bauen und so weiter. Das Leben ist erheblich mehr als unsere Bedürfnisse nach Kleidung, Nahrung und Wärme. Und es ist ganz oft so, dass das, was wir uns wünschen, nicht eintritt. Stimmt das? Deswegen ist der Laden hier so leer. Wisst ihr, es gibt Leute, die erzählen dir, alles, was du dir wünschst, das kannst du auch bekommen. Hier in diesem, du kriegst das. Ne? Du musst nur richtig glauben. Du musst nur richtig mit Gott umgehen, dann wirst du alles bekommen, was du haben willst. Ne? Und das ist nicht christlicher Glaube, das ist eine ganz schräge, esoterische Nummer. Wir bekommen in diesem Leben nicht alles, was wir haben wollen. Was sagt Jesus? Auch nicht nur eine Handbreite oder eine Elle wirst du deinem Leben hinzufügen. Das kannst du nicht machen. Gott kann das machen. Aber du entscheidest das nicht. Wir entscheiden über ganz viele Dinge in diesem Leben nicht. Wir können zu unserem Vater kommen und bitten, Aber wir haben diese Macht ist uns nicht gegeben. Uns ist nicht die Macht gegeben. Viele Dinge in unserem Leben entziehen sich unserer Macht und vielleicht sogar unseres Einflusses. Viele. Und das sagt Jesus hier nebenbei, ganz selbstverständlich. Er sagt zwar, dass unser Vater uns zugewandt ist, das hatten wir letzte Woche, aber er sagt auch, dass das nicht bedeutet, dass alles passiert, was wir uns wünschen. Und das wissen wir auch, ne? Stimmt das? Und das ist nicht ungewöhnlich, verstehst du, es ist nicht ungewöhnlich, das hat nichts damit zu tun, dass du nicht richtig geglaubt hast bis heute. Es hat nichts damit zu tun, dass du nicht fromm genug bist und dass Gott dich deswegen nicht so doll lieb hat oder so. Nein, wir wissen das gar nicht. Wisst ihr, es gibt so eine Raumsonde, die ist gerade, und mal zum Thema Gott noch. Jesus sagt, euer himmlischer Vater. Trotzdem wollen wir mal kurz gucken, was das bedeutet. Wer Gott ist, sollten wir uns zwischendurch mal vergegenwärtigen. Wir sind nicht in der Lage, unser Leben zu verstehen. Ne? Dann kommt welcher Satz, welche Frage wird dann gestellt? Warum lässt Gott das zu? So. Kriegen wir keine Antwort drauf, weil wir es nicht verstehen. Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass wir das einfach gar nicht, versucht das nicht uns zu erklären, weil wir würden das nicht verstehen. So, womit hängt das zusammen? Dieser Gott, den Jesus euer himmlischer Vater nennt, das war ja neu, ne? Dass Gott unser Vater ist, das war ja ganz neu. So, dieser Gott ist zwar unser himmlischer Vater, aber so unverständlich für uns, und das alles, was er geschaffen hat, das Universum und so, ist so unverständlich, dass wir Kleinen das nicht hinkriegen. Da gibt es ja die Geschichte von der Ameise, die hier rumläuft. Ne? Und da geht der Waldarbeiter vorbei, da sagt die Ameise zu der anderen Ameise, glaubst du an Waldarbeiter? Ne? Kennt ihr, ne? Glaubst du an Waldarbeiter? Sagt sie, weiß ich auch nicht. Noch keinen gesehen. Ne? So, da. Alleine der Unterschied und die Größe Gottes im Verhältnis zu unserem Sein und Verstand ist ja ein bisschen größer. Die Raumsonde hier, eine 19 Explorer, wisst ihr, wann die gestartet wurde? 1977. 1977, da war ich 17 Jahre alt. So. Die sollte Daten sammeln. Mitte der 2000er Jahre ist sie am Rand unseres Sonnensystems angekommen. Wisst ihr? Kennen wir doch, unser Sonnensystem. Ne? Sonne. Dann kommen Sie. Wer kennt die Planeten noch? Lisa, weißt du? Der erste? Weiß einer? Am dichtesten an der Sonne? Bitte? Merkur. So, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, da gibt es einen Mars, einen Merkur, alles Mögliche. Ein Pluto, der ist dann auf einmal kein Planet mehr. So, diese alle gibt es. Die sind gleich hier. Die können wir uns noch vorstellen. Ne? Das haben wir vor uns, dieses Bild aus dem Buch. Sonne, und dann sind die da ganz dicht drumherum. So, bis von 1977 bis Mitte 2000, also 2005 oder so, brauchte die Sonde, um am Rand anzukommen. Also das heißt irgendwo hinter Pluto oder so, ne? Ist das richtig? Ja, das Sonnensystem. Hm? Dann meinst du auch die Voyager-Raumsonde. Die sind 1977 gestartet. Voyager? Ich dachte, wäre Explorer. Ist egal, 77, ne? Und wie weit ist die denn dann? Du weißt doch bestimmt Bescheid. So, auf alle Fälle, langer Rede, kurzer Sinn, was deutlich wird, wenn wir diese Entfernungen, wenn wir diese Entfernungen haben, es dauert, wird noch von diesem Ding, ich denke, das ist Explorer, meinetwegen Voyager oder was auch immer, es wird noch dauern 40.000 Jahre, bis die nächste Galaxie erreicht ist. Für das Ding, ne? 40.000 Jahre, bis die nächste Galaxie erreicht ist. Das müssen wir uns zwischendurch immer mal wieder vergewissern, wenn wir die Welt nicht verstehen. Wenn wir sagen, Bäume, weiß ich nicht, ne? Waldarbeiter, weiß ich nicht. Kann ich mir einfach, hast du schon, Baum habe ich noch nicht gesehen, sagt die Ameise, ne? So, läuft die ganze Zeit drauf rum, aber gesehen hat sie den Baum nicht. Und so ist es dann mit diesen Sachen. Also 40.000 Jahre braucht diese Sonde, die die Menschen losgeschickt haben, von 1977 bis in die nächste Galaxie. Und das ist ja nichts, die nächste Galaxie. So, so viel zu dem Thema, die Größe Gottes. Also die Tatsache, dass wir vielleicht Gott nicht verstehen können, ne? Oder den Wald nicht verstehen, weil wir ihn vor Bäumen gar nicht sehen können oder so. Das sagt ja, noch nicht, macht im Grunde gar nicht, sagt mal keine Aussage über Gott. Deswegen ist es gut, dass Jesus uns gesagt hat, dieser Gott, den ihr nicht verstehen könnt und der Dinge zulässt offensichtlich in eurem Leben und auf dieser Welt, die ihr nicht verstehen könnt. Dieser Gott, ich gebe diesem Gott, ich sage euch, wer das ist. Das ist euer himmlischer Vater. Also es ist gut zu wissen, dass Gott unser himmlischer Vater ist, auch wenn wir seine Größe und alles, was er so gemacht hat und was er zulässt vielleicht, wenn wir das nicht verstehen können. Es macht keinen Sinn, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Sorgen, es macht gar keinen Sinn, dass wir uns mit dieser Frage nächtelang beschäftigen. Mit der Frage zum Beispiel auch, warum lässt Gott dies zu und die Frage zum Beispiel, warum gibt es keinen Frieden auf Erden? Ne? Wie viel Einfluss darauf hast du, ob es Frieden auf dieser Erde gibt? Also im Sinne von Krieg und Frieden. Für uns ist es wichtig, dass wir nicht permanent Gedanken an Dinge verschwenden, die unveränderlich sind, sondern dass wir uns anfreunden mit unserem Leben und mit dem, was Gott uns zukommen lässt. Wenn du diese Woche einen Baum siehst, ne? Also ich habe in Spanien einen Baum gesehen, da waren viele Bäume, die hatten so einen Durchmesser, ne? So, weiß man ungefähr, wie lange die waren. Und dann war da ein Nadelbaum, der war so, ne? Der fiel mir auf, so an der Straße waren viele Bäume, auch Palmen und so, ein Nadelbaum war so. Und wenn du so einen Baum hast, ne? Dann kannst du davon ausgehen, dass der schon ein paar Jahrzehnte alt ist, um nicht zu sagen, der ist wahrscheinlich sogar über 100 Jahre alt, wenn da ein Nadelbaum so eine Größe erreicht hat. Und was vielleicht hilfreich ist für uns, wenn wir darüber nachdenken, über diese Frage unserer Begrenztheit und unserer Einflussnahme auf die Umgebung. Also praktisch können wir unserem Leben ein bisschen was hinzufügen, können wir was Wesentliches verändern in dieser Welt. Dann, wenn ich mir überlege, was ist passiert während dieser, was war in Spanien, ne? Dieser Baum stand da wahrschellich schon, als es der spanische Bürgerkrieg war. Wisst ihr, spanischer Bürgerkrieg, 1900, weiß jemand, wann der war? In 30er Jahren, vor Hitlers Machtergreifung. Du hast in der Ostzone bist du zur Schule, ich merke das. Du weißt ein paar Sachen. Spanischer Bürgerkrieg habt ihr gehabt, ne? Also, Franco ist dann an die Regierung gekommen, ne? Franco, der hat dann bis 1972 oder so da regiert, ne? So, und was ist da alles passiert? Was ist um diesen Baum herum passiert? Was ist hier passiert in der Zwischenzeit? Da ist ein Kennedy erschossen worden, ist eine Mauer gebaut worden, ne? Erstmal gab es den Zweiten Weltkrieg, das lassen wir mal außen vor. All diese Dinge, wurde eine Mauer gebaut, wurde gesagt, wo alle gesagt haben, ach, die wird nie fallen, dann ist die... Irgendwann war die plötzlich weg und jetzt gibt es gerade eine neue. Ne? Wisst ihr, es kommt immer zu etwas, wo wir denken, das geht über meine Möglichkeiten hinaus. Und das ist auch so. Und deswegen macht es nicht so viel Sinn, sich ununterbrochen mit Nachrichten zu knallen und sich über die Dinge Gedanken zu machen, die wir nicht ändern können. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns das eingestehen, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht ändern können. Wisst ihr warum? Und die dann zufrieden lassen. Warum ist das gut? Vielleicht ist das jetzt wichtig. Was ist gut daran, wenn ich sagen kann, kann ich gar nicht beeinflussen? Ne? Große Hungerkatastrophe, was kann ich da machen? Ein bisschen Geld hinspenden. Mein Leben lang habe ich schon Patenkinder in Indien. Nützt das was? Dem Patenkind nützt das was, ne? Aber ich ändere nicht die Welt. Das ist nicht so. Ich ändere die Welt nicht. Aber das Patenkind hat was, da kann ich mich drüber freuen. Ist reiner Egoismus. Ich habe also die Möglichkeit, dadurch, dass ich ein Patenkind unterstütze, kann ich doch Einfluss nehmen, ne? In diesem kleinen Rahmen. Aber in ganz vielen Dingen kann ich das auch nicht. Also im Großen kann ich das nicht. Wenn ich akzeptiere, dass ich die großen Dinge nicht verändern kann, dass ich die Gott anvertrauen muss, dann macht mich das doch frei, mich mit dem zu beschäftigen, was ich verändern kann. Also in der direkten Umgebung, wo wir an dem Punkt sind, wo Heller erst von Arbeitern im Weinberg gesprochen hat. Ne, nicht im Weinberg, im auf dem Feld, ne? Das ist ungefähr dasselbe. Gott gebe mir, das ist der bekannte Satz, den will ich noch mal eben zu dem Thema sagen, der fasst das ziemlich gut zusammen. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Nicht zu sorgen vorwärts, wo ich weiß, das kannst du nicht ändern, und nicht zu sorgen rückwärts, hätte ich doch. Wenn ich in den Schützenverein eingetreten wäre, gestern hat mich ja jemand gefragt, bist du im Schützenverein in Mühlen? Ich sage, nee. Willi hat mich gefragt, genau. Willi Otto, bist du im Schützenverein in Mühlen? Ich sage, nee, bin ich nicht. Aber wenn ich, jetzt könnte ich denken, oh, wenn ich in den Schützenverein eingetreten wäre damals, dann könnte ich vielleicht auch mal Schützenkönig werden und dann würde vielleicht Monika sich freuen. Karl hat mal angeboten, das zu erledigen damals, lange her. Ne? Karl hat gesagt, ich kann das wohl machen, ich werde Schützenkönig, dann kann Monika Schützenkönigin sein. Ist alles nichts geworden, weil wir es irgendwie nicht hingekriegt haben. Ist auch unwichtig. Wisst ihr, warum es so unwichtig ist? Weil es hinter uns liegt. Ne? Gott ist zu uns gekommen mit einem wahnsinnigen Geschenk, was wir vielleicht manchmal gar nicht begreifen. Jesus ist gekommen und hat unseren Kram erledigt. Jesus ist gekommen, hat uns Vergebung für die Vergangenheit erstmal gebracht. Der hat uns von den Sorgen der Vergangenheit befreit. Ne? Bist du von den Sorgen der Vergangenheit befreit? Kannst du das annehmen? Kannst du das loslassen? Oder ich kenne jemanden, der so doll verständlicherweise in der Vergangenheit, in den Sorgen der Vergangenheit verhaftet ist, weil er echt ein ziemlich heftiges Ding verbrochen hat in seinem Leben. Und dieser Mensch kann keine Vergebung annehmen. Wisst ihr? Er kann das nicht, kriegt das nicht fertig, was zur Folge hat, dass sein ganzes Leben immerzu auf diesen Punkt da hinten, ganz, ganz hinten, als er ganz jung war, geht der Punkt immer wieder zurück. Und da gibt es keine, also ein Sorgen um die Vergangenheit. Und da, währenddessen geht vorne alles aus dem Ruder. Also wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Der kriegt es nicht hin mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes fußt darauf, dass wir die Vergangenheit, die Sorgen für die Vergangenheit hinter uns lassen können. Und dann für die Zukunft ist es wichtig, dass Gott uns Gelassenheit gibt, Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Erstmal. Und dann den Mut, Dinge zu ändern, die wir ändern können. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Den Spruch kennen die meisten von uns. Noch einmal, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist es wert, sich das mit dem Satz zu beschäftigen. Wie oft sind wir damit beschäftigt, dass wir gar nicht wissen, dass wir uns damit beschäftigen, kann ich das, sollte ich das machen oder geht euch das nicht so? Also bei mir kommen alle möglichen Aufträge den Tag über. Ist das so bei dir? Dann frage ich mich, soll ich das machen? Wenn einer irgendwer sagt, kannst du mir 10 Euro leihen? Ne? Ja, mache ich dann meistens gleich, weil ich nicht so lange nachdenken will. Ne? Ist das richtig? Ne? Oder kauft er sich davon Schnaps? Oder kennst du den Penner am Bahnhof? Hast du mal einen Euro? Jetzt will er ja nicht 1, sondern 2 oder 5. Ist es richtig, wenn ich dem 5 Euro, da kann ich den ganzen Tag drüber philosophieren. Soll ich mal ein bisschen drüber reden, über das Thema? Ob das Sinn macht, einem Obdachlosen Geld zu geben? Da gibt es 10 verschiedene Haltungen, kannst du dazu einnehmen. Und das tue ich dann auch in so einer Situation. Das bringt mich oft ein bisschen durcheinander. Also es gibt so viel Not in dieser Welt zum Beispiel. Ne? Kriegt ihr so Schreiben von Missionswerken? Kriegt ihr so Briefe? Wo dann Spendenaufrufe, bekommt ihr die? Wenn nicht, heißt das, ihr habt noch nie was gespendet. So, also wenn du einmal irgendwo was gespendet hast, ne, sag's mir lieber nicht. Ne? So, wenn du einmal was gespendet hast, ich habe mal 1978 was gespendet, und da fing das an, nee, 76, angefangen mit der Intermission, Patenkind. Und davor auch schon, wenn du irgendwo was hingespendet hast, manchmal kommt noch an meine Adresse Ulrich Wellbrock, Hede 107, das war unsere Hausnummer, gab es noch keine Straße, kommt noch manchmal noch eine Aufforderung zum Spenden im Grunde. Was mache ich damit? Kann ich das alles ändern? Das kann ich nicht. Ne? Und dann ist es gut, Abstand von solchen Dingen zu nehmen. Ja, soweit zu dem Thema. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einmal was zu dem Bibelvers sagen. Wo habe ich den denn jetzt? Ich bringe immer alle Zettel durcheinander. Über deine Zettel wollen wir mal lieber nicht reden, Michael. So, kleinen Moment. Da. Da heißt es, Vers 31 lese ich jetzt nochmal, der letzte Abschnitt. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Und dann sagt er, nach all dem trachten die Heiden. Nach all dem trachten die Heiden. Doch euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Also zu dem Thema Sorgen machen oder nicht. Das fasst Jesus hier zusammen, indem er sagt, mit all diesen Fragen, was ich jetzt auch gerade so angedeutet habe, ne, die ganzen Fragen, was hier und da und was kann ich also für mich selber sorgen und Vorsorge treffen, falls der Krieg kommt, den Keller voller Marmelade zu haben und so. Das ist alles nachvollziehbar, aber Jesus sagt, dass unser Trachten, wisst ihr noch, was das ist, Trachten? Unser Trachten, das, worauf wir ausgerichtet sind, das Trachten ist der Bruder von Harren, ne? Wisst ihr? Harren, wisst ihr noch, was Harren ist? Karl, kannst du uns diese Wörter noch übersetzen? Harren und Trachten. Also die da harren auf den Herrn, die bekommen neue Kraft. Die da so abhängen und mal gucken, was kommt, bekommen neue Kraft von Gott, ey. So ist das nicht. Früher haben Leute nicht abgehangen oder so mal geguckt, sondern die waren etwas zielgerichteter. Also wer zielgerichtet etwas von Gott erwartet, nicht zielgerichtet, gib mir ein neues Auto, sondern zielgerichtet, Gott, du bist mein Ziel. Diejenigen, die auf Gott ausgerichtet sind, in einer erwartungsvollen Haltung, die werden von ihm neue Kraft bekommen und auffahren mit Flügeln wie Adler. Sowas gibt es da in der Bibel. Das ist das Harren. Und jetzt hatten wir nicht das Harren, sondern Trachten. Das ist fast so ähnlich. Trachten ist etwas, womit ich mich beschäftige, ne? Worum ich mich bemühe. Die Heiden bemühen sich darum, was zu essen auf dem Tisch zu haben, Geld auf dem Konto, neues Auto, das dann auch das bis nach Spanien schafft. Und also sie sorgen dafür, dass alles in Ordnung ist. Ne? Die sorgen darum, dass alles und machen sich Gedanken, geht das noch besser, kann ich da noch was? Das ist Trachten. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht danach trachten, sondern trachtet nach etwas anderem. Trachtet nach dem Reich Gottes, also nach der Herrschaft Gottes in eurem Leben und danach nach seiner Gerechtigkeit, das hatten wir eben schon, das ist Gnade, ne? Gnade bei Gott zu haben. Und dann sagt er hier einen ganz tollen Satz, er sagt, so wird euch das alles zufallen. So wird euch das alles zufallen. Letzte Woche habe ich über Salomo gesprochen, unter anderem. Salomo wird von Gott gefragt, was möchtest du, was soll ich dir geben, als er König wurde? Und Salomo sagt, Weisheit. Ja? Gib mir Weisheit. Und dann sagt Gott, sollst du haben, kriegst du. Und alles andere dazu. Ne, es gibt also so Dinge, die man im Schlepptau bekommt. Also wer zum Beispiel arbeitet, der wird... Als Beispiel, wenn ein Mensch sagt, wow, ich repariere gerne Autos, ne? Und er macht das als zu seinem Beruf und arbeitet jeden Tag in der Autowerkstatt. Was passiert dann? Dann wird sein Chef ihm am Monatsende als natürliche Folge seiner Arbeit Geld überweisen. Als natürliche Folge. So, und wenn jemand nach dem Reich Gottes trachtet, dann wird die natürliche Folge davon sein, dass alle möglichen anderen Dinge, die er benötigt, noch dazukommen. Da kam mal ein Jüngling zu Jesus, ein junger Mann, der war total reich, und er sagte, irgendwie sowas, was muss ich tun, um im Himmel zu kommen oder das Himmelreich zu ererben? Und da sagte Jesus zu ihm, halte die Gebote, nicht ehebrechen, nicht klauen und so weiter und so. Da sagte er, mache ich alles schon. Seit meiner Jugend habe ich nie was falsch gemacht, sagt er. Da sagt Jesus, wenn das so ist, wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und dann heißt es da, und der ging traurig weg, denn er war sehr reich. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, als er weggegangen war, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Himmelreich komme. Klasse. Da sprachen die, die das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Sie sind was geworden? Arbeiter in diesem Feld, ne? Und dazu war es offensichtlich in dem Moment bei diesen Leuten nötig, dass sie wirklich alles verlassen, was sie hatten. Ging nicht anders, weil sie mit Jesus rumziehen sollten. Haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wiederempfange in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. So, hatte ich letzte Woche frei zitiert, deswegen habe ich den jetzt nochmal vorgelesen und der passt ein bisschen zu beidem, zu dem, wovon ich gesprochen habe und zu dem, wovon Heller gesprochen hat. Also hier, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ne? Das kann dann schon mal bedeuten, dass man irgendetwas, was man sonst vielleicht gerne getan hätte, nicht tut, ne? Kaufst dir mal halt kein Haus in Spanien, sondern bleibst hier. Zum Beispiel, ne? Oder andere tolle Sachen. Könntest ja auch, muss ja nicht gleich ein Haus in Spanien sein, kann ja auch sein, dass man irgendwas anderes Nettes machen möchte, ne? Und plötzlich erkennt, das ist ja gemein mit dem Beten für die Arbeiter im Erntefeld, ne? Sie sind fast, würde ich sagen, wenn das jetzt nicht Jesus gesagt hätte, würde ich sagen, das ist eine linke Nummer, ne? Weil stell dir mal vor, du fängst an dafür zu beten, dass Gott Arbeiter ins Erntefeld schickt, ne? Und dann plötzlich stellst du fest, hier laufen ständig irgendwelche Leute über den Weg, die dir gar nicht gefallen, ne? Ständig laufen mir laufen immer Leute über den Weg, viele Leute, nicht alle, ihr nicht, aber andere so. Mir laufen Leute über den Weg, die strengen mich fürchterlich an. Und ich würde am liebsten mich da gar nicht drum kümmern. Aber es hat damit zu tun, wenn du anfängst, die Dinge aus Gottes Blickwinkel zu betrachten und wenn du anfängst, nach dem Reich Gottes zu trachten, also aktiv dich darum zu bemühen, das soll kommen, das Reich Gottes soll nach Diepholz kommen, dann passiert es dir möglicherweise, dass du dich mit einer Ernte befassen musst, erstens wolltest du gar nicht ernten und zweitens schon gar nicht, was weiß ich, Runkelrüben oder so, ne? Wollte ich vielleicht gar nicht. Aber das ist so, dass Gott, wenn wir ihn bitten, dass er Arbeiter ins Erntefeld schickt, dann müssen wir damit rechnen, dass wir drankommen. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben eins unserer Lieblingslieder in den 70, ich höre jetzt gleich auf, in den 70er Jahren war, ach wie klein ist doch die Zahl der Schnitter, ne, also der, und wie groß das große weit, das, und wie weit das große Arbeitsfeld. Das habe ich als 13-Jähriger gesungen und gebetet haben wir für alles, dass Gott die Welt ändert und uns zerbricht. Hast du schon mal gebetet, Gott, zerbrech uns, dass wir dir dienen können? Fast hätte ich gesagt, lass es lieber. Also, sich Gott hinzugeben und zu sagen, ich möchte nach dem Reich Gottes trachten und ich möchte meine Versorgung und alles, was ich bin, das erwarte ich. Ich erwarte von Gott, dass er mich versorgt. Ich will mir nur Sorgen, in Anführungsstrichen, um das Reich Gottes machen. Das ist ein heftiges Ding. Aber wir haben die Zusage, wenn wir uns selber rufen lassen, haben wir die Zusage, dass wir, das habe ich letzte Woche schon gesagt und eben vorgelesen, alles, was wir dafür vielleicht aufgeben oder gar nicht erst erwerben, dass Gott dafür sorgen wird, dass wir an allem und von allem genug haben, nämlich Wohnung, Kleidung, Nahrung und gute Beziehungen vielleicht auch, Freundschaft und sowas. Ja, soweit für heute. Amen. Abendmahl vorbereitet? Ja, dann können wir das.